Sie sprach Kinderbuch aus, als müsse man nach dem Genuss eines solchen die Toilette säubern. Wobei Luise ihre Toilette längst nicht mehr selbst säuberte. Ihre Romane waren kommerzielle Erfolge und sie war in dritter Ehe mit Karl Orff verheiratet, einer Art lebendem Denkmal und dem Lieblingskomponisten des Feuilletons. Manchmal wünschte sich Ingeborg eine Waage, in deren eine Schale sie die ständigen Appelle, jedes Kunstwerk müsse eine gesellschaftspolitische Botschaft enthalten, gelegt hätte, während sich in der anderen die uneingeschränkten Huldigungen an Künstler türmten, die auf Hitlers gottbegnadeten Liste gestanden hatten. Welche der Schalen hätte sich wohl tiefer geneigt? Sie tranken ihren Wein und der Zorn packte sie. Als Luise noch einmal nach den Verlagsablehnungen griff, riss Ingeborg sie ihr weg, schob unter den Fuß ihres leeren Glases einen 5-Mark-Schein mit dem Bild der vom göttlichen Stier entführten Europa und stand auf. »Ich gehe rüber zu den Namenlosen und sehe zu, ob ich Sammy noch erwische.« Luise schnellte in die Höhe und legte Ingeborg ihre Hände an den Hals, knapp über dem Ansatz der Schultern. Ihr Duft, der Ingeborg in die Nase stieg, hatte etwas Dunkles, Feuchtwarmes. Die unsichtbaren Mauern, die Menschen um sich errichteten, rannte Luise einfach um. »Was willst du denn da jetzt, Ingeling?« Ingeborg schüttelte sie ab. »Habe ich dir doch gesagt. Ich will Sammy bitten, sich bei seiner Verlegerin für Michaels Buch zu verwenden.« »Für das Kinderbuch? Dem auf 500 Seiten jede kleinste Spur einer pädagogischen Absicht fehlt?« »Für Lukas, den Lokomotivführer«, betonte Ingeborg, als spreche sie den Namen von ihrem und Michaels Kind aus. Sie hatte nie zu den Frauen gehört, die scharf auf Kinder waren, und das eine, das sie zur Welt gebracht hatte, bereitete ihr ein dauerhaft schlechtes Gewissen. Aber dieses war ihres, und für dieses wollte sie sorgen. »Jetzt setz dich in Gottes Namen wieder hin«, »ich gebe uns beiden noch ein Glas aus und du hörst mir ausnahmsweise mal zu.« Mit einer Hand versuchte sie Ingeborg auf ihren Stuhl zu drücken, mit der anderen winkte sie dem Kellner. »War das Feldlina, was du hattest?« »Silvana.« Ingeborg blieb stehen. Für den Wein allerdings war sie dankbar, ihr Portemonnaie war leer und ihre Nerven flatterten. Die 2 Gläser wurden im Handumdrehen gebracht. Luise war im Luzifer so etwas wie eine selbstgekrönte Königin. »Schmecken alle nicht.« Luise stieß ihr Glas mit Schwung gegen das von Ingeborg und blieb ebenfalls stehen. »Wenn man einmal in Rom war, ist man für das traurige Gesöff aus unseren sonnenarmen Breitengraden ein für allemal verdorben.« »Wenn man einmal in Rom war, ist man für den Rest der Welt ein für allemal verdorben«, dachte Ingeborg. »Est, est, est, die Monte Fiascone.« Luise, die nicht singen konnte, ließ ihren Kehlkopf hüpfen wie eine Koloratursopranistin. »Ich sage dir, das ist kein Wein, das ist eine Offenbarung. Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich dabei bin, mir in Rom eine Wohnung zu kaufen? Auf dem Aventin, traumhafte Aussicht. Ich habe diese elenden Winter und die grässliche Bildungsfeindlichkeit in diesem Land so satt.« »Nein, das hast du mir nicht erzählt.« Ingeborg fand Neid erbärmlich und hatte ihm dennoch nichts entgegenzusetzen. Sie war mit Michael in Rom gewesen und hatte hinterher ernsthaft erwogen, ihre Mutter zu fragen, ob sie nicht vielleicht ein Findelkind war, von Bänkelsängern und Gauklern in ein grimmig kaltes Land verschleppt, in dem sie ihr Leben lang auf Eiern tanzte. »Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide«,